Ich möchte nicht kleinreden, dass es keine Risiken oder Challenges gäbe, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind. Ja, also zum Beispiel eine ganz große Frage ist, dass wir uns natürlich vielleicht mehr Gedanken darüber machen sollten, wer diese wichtigen Daten eigentlich aussucht, aus denen die Systeme lernen.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Das Thema, über das wir heute sprechen, das beschäftigt die Menschen Land auf, Land ab. Für die einen ist es eine große Hoffnung, für die anderen vielleicht Erleichterung und für die Dritten das große Mysterium, das wir alle dringend hinterfragen müssen. Für die Frau, die heute bei mir ist, ist es Inhalt ihrer Arbeit. Sie ist Technikpsychologin und sie ist Professorin für Psychologie der künstlichen Intelligenz und Robotik an der JKU in Oberösterreich. Bei mir ist heute Martina Mara. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich habe es eingangs schon gesagt, die künstliche Intelligenz, das ist so ein übermächtiges Wort, das gerade über uns allen schwebt. Spätestens seit ChatGPT. Wir wissen ja mittlerweile, es gab davor schon KI, aber spätestens seit diesem Phänomen oder seit diesem Programm, das so groß aufgetaucht ist und auch medial gepusht wurde, beschäftigt es uns irgendwie alle, bis hin in alle Lebensbereiche. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die sich davor fürchten. Wie schaut eine Medienpsychologin, eine Technikpsychologin auf dieses Thema drauf?
Ja, eigentlich sind wir in diesem Kontext schon recht nah an Forschungsfragen, die wir uns bei mir im Labor auch stellen. Sie haben das ja so schön eingeführt, also künstliche Intelligenz ist ein Riesenbegriff. Also man hat das Gefühl, man hört und liest ständig davon, zumindest sollte man sich auch ständig damit beschäftigen. Es ist natürlich ja per se schon vom Begriff ein bisschen schwierig, ja, weil Intelligenz ist das nicht eigentlich was, was wir Menschen haben. Jetzt gibt es das auf einmal künstlich angeblich auch. Oh je. Also das schreit schon ein bisschen so nach diesem Bild des Ersetztwerdens. Aber wir beobachten das auch ganz stark in unserer Forschung. Wir gehen ja auch viel raus und reden mit auch weniger technikaffinen Leuten über diese Themen. Da gibt es so ein Oszillieren ja, zwischen Faszination auf der einen Seite und zwischen großen Ängsten und auch eben, wie Sie gesagt haben, ja, viel Mystifizierung, also vielen ja, Science-Fiction-Mythen, die da herumwabern. Die meisten Menschen, wenn man ihnen den Begriff KI so hinhaut, denken nach wie vor ja irgendwie an menschenähnliche Roboter, die man aus irgendeinem Kinofilm vielleicht kennt. Und also da bräuchte es jedenfalls dringend ein bisschen Aufklärung. Und das ist auch aus psychologischer Perspektive sehr, sehr wichtig, dass sich mehr Menschen als heute besser mit KI auskennen. Aber das können wir ja jetzt vielleicht in der nächsten Minute.
Deswegen haben wir Sie da, um auch mit Ihnen darüber zu sprechen. Wenn man auf dieses Thema nämlich auch speziell aus der psychologischen Sicht auch achtet, dann ist es ja ein Phänomen, das entgegen anderer medialer Hypes schon überdurchschnittlich lange bleibt und sich in alle Lebensbereiche gerade schleicht und gefühlt auch jeden von der Selbstbedienungskasse bis hin zu Menschen, die sich wirklich mit Technologie beschäftigen und sich auch in die Tiefe damit auskennen, in der Tiefe. Wo können wir denn dem Menschen gerade auch die Hand ein Stück weit entgegenstrecken, um zu sagen, schau, das ist diese Technik und so funktioniert sie. Beziehungsweise wie machen Sie das in Ihrem Unterricht an der Johannes Kepler Universität mit Ihren Studierenden?
Ja, also ich unterrichte ja einige hunderte Studierende in KI. Die wissen natürlich meistens schon, was KI ungefähr ist. Das ist mein Vorteil. Ja, da können wir uns sehr gut konzentrieren auf die Fragen der Mensch-Maschine-Interaktion, um die es in unserer Forschung meistens geht. Aber ansonsten, naja, wie erkläre es in öffentlichen Vorträgen oder wenn man, was nicht, am Hauptplatz am Freitagvormittag während dem Markt mit Menschen über KI reden, macht man auch manchmal. Unlängst habe ich es mal verglichen mit dem Bild einer Kuh. Weil bei KI geht es nämlich eigentlich sehr viel um Futter. Also zumindest die künstliche Intelligenz, um die es heute meistens geht, wenn man über so Systeme wie ChatGPT spricht. Sie haben es ja richtig gesagt, KI ist ja eigentlich nicht entgegen der landläufigen Meinung der neueste heiße Scheiß, sondern den Begriff gibt es ja eigentlich schon seit den 50er, 60er Jahren. Aber so, heutzutage geht es sehr viel um das Futter, mit dem man KI füttert, wie eine Kuh auf der Weide. Und das Futter sind natürlich die Daten, aus denen künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze, also diese Begriffe, die man da auch oft hört in dem Kontext, lernt. Das heißt, es geht darum, welches Datenfutter steckt man dem System der KI, der KU, vorne eigentlich rein. Wie viele Daten sind das, welche Qualität haben die und so weiter. Und dann verarbeitet das System die Daten an mehreren Mägen, kann man sagen, in mehreren Schichten, beschäftigt sich immer tiefgreifender damit. Aber grundsätzlich kann man sagen, KI-Systeme lernen, schauen sie die Daten an, analysieren, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede, welche Muster stecken denn da drinnen. Also wenn ein KI-System zum Beispiel erlernen soll, auf Bildern Katzen von Hunden zu unterscheiden, dann braucht es zuerst einmal als Datenfutter viele Tausende, in dem Fall wahrscheinlich, Fotos zum Beispiel von Katzen und von Hunden, wo auch Menschen dazu geschrieben haben, das ist eine Katze, 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 das ist ein Hund, das ist ein Hund, das ist wieder eine Katze, um dann Gemeinsamkeiten und Muster einfach in den Daten zu erlernen, automatisiert. Also zum Beispiel, dass bei den Bildern, auf denen scheinbar Katzen drauf sind, als geometrische Form öfter mal so eine Art Dreiecke vorkommen, sind dann die Ohren der Katzen, aber die KI versteht das natürlich nicht, dass das die Ohren sind, aber die erkennt irgendwie Muster darin, also zum Beispiel so eine Art geometrische Figuren, die immer, also die typisch sind. Und damit werden dann Kategorien erlernt und dann kann das System am Schluss auch mit neuen Bildern, die man ihm zeigt, zum Beispiel dann Muster analysieren und dann kategorisieren, aha, gehört dieses neue Bild, das die Martina da gerade geschossen hat von ihrem Haustier, gehört das jetzt eher in die Kategorie Hund oder Katze und so ähnlich. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen flapsig simplifiziert, aber so ähnlich funktionieren viele dieser lernenden, datengetriebenen KI-Systeme, mit denen wir heute konfrontiert sind. Ja, es kommt natürlich sehr stark, wie ich gesagt habe, darauf an, wie gut sind die Daten, die man vorhin reinfüttert, weil je nachdem ist dann auch das, was hinten rauskommt, richtiger oder weniger richtig, verlässlicher oder weniger verlässlich.
Jetzt gibt es ja schon unfassbar viele Menschen, die einfach auch Angst davor haben, die das als eine Gefahr betrachten, dass uns technologisch etwas um die Ohren fliegt, das der Mensch erschaffen hat, aber später nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Wenn solche Dinge kommuniziert werden, was sagt die Expertin? Wie nehmen Sie das wahr? Wie hören Sie das und was entgegnen Sie dem?
Also ich möchte nicht kleinreden, dass es keine Risiken oder Challenges gäbe, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind. Ja, also ganz sicher haben wir die. Also zum Beispiel eine ganz große Frage, auch wenn man so möchte, vielleicht eine Bedrohung oder ja, ist, dass wir uns natürlich vielleicht mehr Gedanken darüber machen sollten, wer diese wichtigen Daten, aus denen die KI-Systeme, mit denen wir im Alltag und Berufsleben immer öfter zu tun haben, auf deren Ratschläge wir uns verlassen, ja, wer diese Daten eigentlich aussucht, aus denen die Systeme lernen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, welche Systeme nutzen denn auch in Österreich viele Menschen, zum Beispiel sowas wie ChatGPT, ein Chatbot, mit dem man wie in der WhatsApp-Familiengruppe quasi hin und her schreiben kann und der man so antworten kann wie die Enkeltochter oder der Onkel oder so, also in quasi natürlicher menschlicher Sprache, dann sind das ja in der Regel keine Unternehmen, die in Europa sitzen zum Beispiel, ja, sondern in anderen Regionen der Welt, wo vielleicht auch ein bisschen andere Wertesysteme vorherrschen. Also und da muss man sich schon vor Augen halten, dass natürlich das Kuratieren dieser Daten, die Auswahl, was lernen denn die KI-Systeme da eigentlich und was können sie dann schlussendlich wieder wiedergeben? Ja. Ja, was können die KI-Systeme überhaupt wissen? Das ist natürlich ein riesengroßer Machthebel. So.
Ein großes Thema ist ja auch dann die Mann-Frau-Geschichte, also Thema Gender Bias und Co.
Absolut.
Gerade am Anfang war es noch intensiver, jetzt höre ich und merke ich und lese ich nach, es wird schon daran gearbeitet. Aber grundsätzlich, als das ganze Thema groß aufkam, ChatGPT so seine Geburtsstunde hatte und drumherum, war das Ganze doch sehr männlich gestärkt, also auch an Inhalten. Wie geht man dagegen vor? Wie macht man darauf aufmerksam? Und wie kann man vielleicht auch als Userin erkennen, hoppala, das ist am Ende nur eine Maschine und die spielt mir gerade was vor oder die gibt nur wieder, womit sie gefüttert wurde?
Das ist auch so eine Bedrohung, die ich tatsächlich als real betrachte. Ja? Inwiefern alte Rollenbilder, Klischees, Stereotype, ja, also eigentlich veraltete Vorstellungen, die es früher noch stärker als heute in der Gesellschaft gegeben hat, dann plötzlich von KI wieder gekäuert und wieder ausgespuckt wird. Und Sie haben richtigerweise angesprochen, vor allem Geschlechterstereotype haben da in den letzten Jahren im Diskurs über KI eine sehr große Rolle gespielt, weil, wir haben schon gesagt, die Daten sind so wichtig, aus den Daten lernt die KI und Daten können Texte sein, die Menschen in der Vergangenheit geschrieben haben, Fotos oder Videos, die Menschen in der Vergangenheit gemacht haben und die irgendwo im Internet stehen, irgendwelche Dialoge, die Leute halt so im Internet führen oder auch Entscheidungen, die Menschen in der Vergangenheit getroffen haben. Ja, das können alles Trainingsdaten sein, aus denen künstliche Intelligenz lernt. Und solche Systeme wie Chatbots, wie ChatGPT, große Sprachmodelle, lernen beispielsweise aus Gesprächen, die Menschen in der Vergangenheit klarerweise bereits miteinander geführt haben oder Texten, die in der Vergangenheit geschrieben worden sind. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, na, was steckt denn so an Prinzipien und Rollenbildern, auch bezüglich der Geschlechter, in Texten drinnen, die wir Menschen so in den vergangenen 2, 3, 4 Jahrzehnten geschrieben haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht nicht unserer emanzipierten Sicht
entspricht
von heute. Ja. Und das hat sich in der Praxis in den letzten Jahren häufig als Problem gezeigt, beispielsweise bei KI-Systemen, die im Personalwesen, in Unternehmen eingesetzt werden, wo mit sogenannten Recruiting-Algorithmen ja heute schon insbesondere bei großen Unternehmen von KI-Systemen vorausgesiebt wird, wer von einem größeren Pool an BewerberInnen
überhaupt in die nächste Runde kommt.
In die nächste Runde kommt, zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder wer nicht, wo sich immer wieder gezeigt hat, dass da tradierte Stereotype von diesen KI-Systemen dann ja reproduziert werden, indem beispielsweise systematisch weibliche Bewerberinnen von IT-Jobs dann ausgeschlossen werden. Ne? Aber das ist dann nicht das Resultat einer sexistischen KI, klarerweise, sondern weil diese Systeme das einfach aus Mustern, die erlernt wurden,
bisher gefundenem nachbilden.
Genau.
Wenn Sie auf Ihre bisherige Karriere zurückblicken, dann haben Sie viele Stationen bereits inne gehabt oder viele Stationen gemacht, wo die künstliche Intelligenz bzw. auch Ihr Thema Robotik immer eine große Rolle gespielt hat. Aus Ihrer großen Erfahrung heraus und der Beschäftigung mit diesem Thema und Ihrer Expertise, was würden Sie denn sagen, wo haben wir denn in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in unserem täglichen Leben am meisten Vorteil vom Einsatz der künstlichen Intelligenz?
Aus einer humanistischen Perspektive würde ich sagen, hoffentlich dort, wo es uns wenig Spaß macht und wofür wir wenig Zeit haben. Ja, weil ich meine, an sich, wenn man mal drüber nachdenkt, warum entwickeln Menschen, die Menschheit, wenn man so möchte, denn eigentlich neue Technologien? Ja, wenn man so eine ganz, also übergeordnete große Frage stellen will, was bringt denn das eigentlich alles? Warum entwickeln wir uns technologisch eigentlich immer weiter? Dann müsste doch eigentlich die Antwort lauten, ja, weil wir Aufgaben abgeben möchten, die uns wenig Spaß machen, idealerweise. Ja. Vielleicht auch die wir schlecht können. Manchmal korreliert das auch, ja, dass das, was man wenig gut kann, auch weniger Spaß macht. Also ich glaube, das müsste grundsätzlich schon der Blick sein, den wir darauf haben. Ja, und dass man sagt, okay, sehr stark repetitive Aufgaben, wo man immer wieder das Gleiche machen muss. Das ist zum Beispiel was, was Menschen an sich eigentlich wenig liegt. Ja? Oder Vorgänge überwachen, beispielsweise im industriellen Bereich, wo man immer wieder schauen muss, okay, tut die Maschine nach wie vor das, was sie soll, immer wieder das Gleiche. Ja. Also sowas,
da würde ich sagen. Im täglichen Alltag jetzt, als einzelne Person, vielleicht als Mutter, als Unternehmerin, als Bäuerin, wo könnten wir da auf KI zurückgreifen?
Und da kommen wir im Prinzip aufs Gleiche raus. Ja, hoffentlich nicht dort, wo unsere Freude am Job liegt oder wo wir uns vielleicht kreativ entfalten können oder wo es ums Sozial-Kommunikative geht, was ja eigentlich auch viele Menschen als positiv betrachten, sondern, ich meine, das ist jetzt mein persönlicher Blick, aber ich glaube, den teilen viele, vielleicht eher dort, wo es um Assistenztätigkeiten geht, wie beispielsweise, ich warte nach wie vor auf die KI, die meinen Kalender perfekt organisiert, ja, zum Beispiel in einer Form, dass meine Termine so gut organisiert werden, dass auch Freiräume bleiben für meine langfristigen Ziele.
Wenn Sie die KI haben, die hätte ich gerne geteilt.
Ja, die hätten wir alle gerne.
Eine spannende KI gibt es aber schon, zum Beispiel eine KI, die E-Mails sortiert. Ja. Und zwar nach jenen, die eine große Dringlichkeit haben, bis zu jenen, die vielleicht eine Beschwerde beinhalten. Und da kann die KI mittlerweile schon im Alltag helfen. Was macht denn das mit uns als Mensch, wenn uns so eine technische Errungenschaft plötzlich hier assistieren kann?
Ich glaube, bei solchen Tätigkeiten gibt es da viel Positives dran, vor allem wenn die menschliche Autonomie gewahrt bleibt, ja, wenn ich mich nicht bedroht fühle in meinen Kernkompetenzen zum Beispiel, solche Dinge. Ja. Wenn ich mehr Zeit auf einmal habe für die Dinge, die mir Spaß machen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz positiver Aspekt, der auch gegeben sein kann. Was wir in der Forschung aber auch beobachten, ist natürlich, dass schon jetzt zunehmend KI-Systeme auch im Alltag im Sinne sozialer Interaktionen eingesetzt werden, in einer Form, die man früher nicht so beobachten konnte. Also die Systeme, die jetzt da gerade aufpoppen wie Schwammerl, ja, seit ChatGPT oder rund um die Zeit, Chatbots, mit denen wir sprechen können, wie mit anderen Menschen, die jetzt zunehmend hochrealistisch menschlich klingende Stimmen bekommen. Also ChatGPT spricht ja mittlerweile mit mir, auch mit einer weiblichen oder männlichen Stimme. Das kann man einstellen, ja, so dass man kaum erkennen würde, dass da kein realer Mensch spricht. Es gibt einen stark wachsenden Markt an sogenannten AI Companions, AI Girlfriends, ja, also KI Personen, ja, sage ich unter Anführungszeichen, die ich mir selber hindesignen kann, deren Aussehen, deren Charakter ich selber bestimmen kann und dann wird also eine virtuelle Freundin sozusagen dann bei mir am Handy anzeigt.
Worüber wir beide jetzt schmunzeln, wenn wir drüber reden, das hat tatsächlich Realität schon erreicht.
Absolut.
Das heißt, es gibt Menschen, die mit einem Chatbot oder von einer in einem Chatbot befindlichen, nicht realen Persönlichkeit kommunizieren, so etwas wie in Beziehung treten.
Ja.
Dass das Menschen Angst macht, kann ich vollends nachvollziehen.
Ja.
Sie auch?
Absolut, weil, also dass es genutzt wird, kann ich nachvollziehen, dass es gleichzeitig Angst macht, kann ich auch nachvollziehen aus psychologischer Sicht. Ja. Einerseits, wir beschäftigen uns in unserer Forschung am Robo-Psychology Lab immer wieder mit den sogenannten drei psychologischen Grundbedürfnissen, die aus der Motivationspsychologie kommen, aus einer sehr wichtigen Theorie, die sind... Da geht es darum, dass die allermeisten Menschen rund um den Globus, das haben wir fast alle gemein, ein starkes Bedürfnis nach erstens Autonomie haben, also das Gefühl, selbstständig handeln zu können, frei entscheiden
Freiheit
zu können,
Freiheit
zu spüren, genau, nicht fremd kontrolliert zu sein, ja, ist ganz was Wichtiges. Bei dem ersten Begriff kurz bleibend, ja, bei KI spricht man auch oft von autonomen Systemen, das ist auch so ein Fachbegriff, den es da gibt. Ne? Da kann man sich schon mal fragen, wenn jetzt plötzlich die Computersysteme selbst autonom scheinbar sind, was ist denn dann mit unserer Autonomie? Das Zweite ist, wir haben alle ein Bedürfnis nach Kompetenz erleben. Also wir wollen uns zumindest in Teilbereichen unseres Lebens als
kompetent und erfahren, selbstwirksam.
Als jemanden, dessen Wissen, dessen Skills man braucht, gebraucht werden, ja, erleben. Mhm. Auch da kann man sagen, natürlich, wenn ich zum Beispiel Ärztin bin und jetzt auf einmal angeblich die KI
Diagnosen erstellen kann,
wie schaut es denn dann eigentlich mit meinem ganzen Erfahrungswissen
aus? Wir kennen das ja aus dem Journalismus.
Ja,
das war ja eine riesengroße Angst. Also Autorinnen, Autoren, Schriftsteller, Journalisten, die große Angst war ja anfangs da. Wird diese Gerätschaft, dieses technische Werk plötzlich unsere Texte wiedergeben können? Oder wenn wir Texte im Web haben, wird es dann einfach den Crawler drüber schicken und in Zukunft im Stile zum Beispiel von Welt der Frauen schreiben können, im Stile von anderen Medien oder berühmten Schriftstellern oder Autoren oder wem auch immer, der quasi Vorlage bietet. Das hat sich ja zumindest für meine Zunft ein bisschen relativiert, aber durchaus war es auch eine große Angst, die noch nicht ganz gestillt ist. Also auch da erlebt man das. Ja. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen. Also die Autonomie und die Freiheit, zum anderen die Kompetenz.
Genau. Und das Dritte ist die soziale Verbundenheit. Ja, und das ist jetzt quasi mein Anknüpfungspunkt zu den Szenarien mit KI-Freundinnen und Lebenspartnerinnen. Sogar sowas wird ja angeboten mittlerweile, vor allem für den männlichen Usermarkt, muss man dazu sagen.
Auch wieder eine spannende Geschichte.
Genau. Und vor dem Hintergrund, dass soziale Verbundenheit, das Gefühl, jemand anderer ist für mich da, kümmert sich um mich und ich kann auch für jemanden anderen da sein. Dass das so ein wesentliches psychologisches Bedürfnis ist, das für unser Wohlbefinden, für Motivation im Alltag und im Berufsleben ganz wichtig ist, kann man auch verstehen, dass wenn dieses Bedürfnis beispielsweise nicht ausreichend durch soziale Interaktion mit echten Menschen gestillt wird, aus welchen Gründen auch immer, dass bestimmte Personen dann dieses Bedürfnis über Maschinen erfüllen.
Und das ist die digitale Steigerung vom Hund, oder wie kann ich das dann beschreiben? Viele Menschen holen sich auch einen Hund oder ein Tier als Lebensgefährten, wenn die menschliche Partnerschaft fehlt.
Nur, dass in diesen Fällen dann Menschen simuliert werden, also mit natürlich sprachlicher Kommunikation. Es gibt am Markt teilweise Angebote von virtuellen KI-Ehefrauen, wird das teilweise sogar genannt, die ihrem User, während der im Büro sitzt untertags, nette Nachrichten schreiben, daheim über Smart-Home-Steuerung schon mal das Licht aufdrehen, bevor er heimkommt, in der Früh empfehlen, Schatz, heute wird es wahrscheinlich regnen, sagt der Wetterbericht, nimm dir doch den Regenschirm mit und so weiter. Ja? Mhm. Also das geht natürlich schon über die Kommunikation, die man mit einem Tier haben kann, hinaus, weil da wird tatsächlich
es wird echter, wahrhaftiger eigentlich, oder?
Kommunikation simuliert. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der auch für unsere Forschung wirklich ganz relevant ist und eben ein Phänomen, das ich gerade jetzt für extrem wichtig erachte, nämlich diese Wahrnehmung von Sozialität in der Maschine. Anthropomorphismus ist da so ein Fachbegriff dafür. Das beschreibt die menschliche Tendenz, auch in nichtmenschlichen Entitäten, wie es so schön heißt, also auch in Pflanzen, Autos, Handys, Tieren, Objekten, eben auch in Maschinen, menschliche Eigenschaften wahrzunehmen. Also in einer Maschine, und egal, ob die einen physischen Körper im Raum hat wie ein Roboter oder eigentlich keinen physischen Körper, so wie so ein Chatbot, der eigentlich nur auf meinem Handy stattfindet, wahrzunehmen, dass diese KI-Freundin sowas wie eine eigene Persönlichkeit, eigene Intentionen, Ziele, Wünsche, emotionales Empfinden und so weiter hat. Ja. Und das ist ein Phänomen, das halte ich gerade angesichts dieser zunehmend menschenähnlich designten Technologien in unserem Leben gerade für hochrelevant. Und wir wissen aus der Forschung, und das zeigen teilweise auch unsere eigenen Studien an der JKU, dass Menschen, und da sind wir wieder bei diesem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, die sich einsam fühlen, schneller und stärker Maschinen als soziale Interaktionspartner wahrnehmen, Maschinen schneller und stärker vermenschlichen beispielsweise. Auch Personen, die weniger gut über die technischen Funktionsweisen von künstlicher Intelligenz Bescheid wissen, denen quasi Alternativerklärungen fehlen.
Die vielleicht auch über all das, was dahinter läuft, keine Kenntnis haben, aber es einfach mal als angenehm empfinden, dass es da etwas gibt, das so funktioniert und mir gut tut vielleicht sogar.
Genau, und wenn ich dann mit ChatGPT hin und her schreibe im Browser, ja, und ChatGPT schreibt mir, liebe Martina, sehr gerne beantworte ich deine Fragen, Zwinker-Smiley oder Lach-Smiley, melde dich gerne wieder, wenn ich was für dich tun kann. Ja,
ist das doch eine sympathische Person. Gefühl.
Und das sind natürlich wieder, das haben wir vorher ein bisschen erörtert, ne? Also warum schreibt denn die KI sowas an mich? Nicht, weil sie tatsächlich mit mir mitfühlt und irgendwie höflich sein möchte, sondern weil es einfach Muster sind, die halt aus menschlichen Dialogen und aus Texten so erlernt wurden, statistisch. Ja? Aber wenn ihr jetzt wenig darüber Bescheid weiß, wie funktioniert denn das eigentlich? Ah, da stecken diese Daten dahinter. Aha, die KI hat das gelernt und so weiter. Das ist eigentlich eine statistische Wahrscheinlichkeitsprognose, die da im Hintergrund stattfindet. Ja? Wenn ich diese Erklärung nicht habe, dann gehe ich quasi auf die viel einfachere Erklärung und die lautet dann, ChatGPT unterhält sich mit mir ja so wie meine beste Freundin. Dementsprechend muss dieses System ja auch sowas wie Gefühle und Wünsche haben. Ja, und das ist ein wahnsinnig starkes psychologisches Phänomen oder ein starker Prozess, dieser Anthropomorphismus, und der hat nämlich dann auch wieder Auswirkungen, und das ist was, was mich momentan sehr interessiert. Ja.
Auch mein Thema ist das, ich habe gerade wahrgenommen, dass eine in Deutschland lebende Frau aus dem Leben ihres Mannes kurz vor seinem Ableben Aufnahmen von ihm hatte oder machen hat lassen, so sehr in die Tiefe kann ich es jetzt gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es so, der Ehemann ist mittlerweile verstorben und sie kann sich heute mit ihm unterhalten, und medial multipliziert wurde ein Inhalt, wo sie sozusagen den Chatbot fragt, weißt du noch, wo du mir den Heiratsantrag gemacht hast? Und der Chatbot antwortet mit der Stimme und Betonung ihres Mannes, die Inhalte wissend, wann und wo dieser Heiratsantrag über die Bühne ging, dass er dabei niedergekniet ist, und wie und wann und wo sie Ja gesagt hat. Wenn das plötzlich möglich ist, dass wir mit Verstorbenen sprechen, beziehungsweise ihren Stimmen, die wiedergegeben sind, den Inhalten, die sie uns vielleicht gespeichert haben, dann muss ich sagen, ist mein Vertrauen in diese Technologie auch so weit zumindest auf Eis, dass ich das Gefühl habe, auch fragen zu wollen, quo vadis Menschheit, wo gehen wir hin, wenn wir diese Dinge plötzlich in unser Leben hereinlassen? Und was sagt die Psychologin dazu? Ist es nicht auch wichtig, Menschen, die gegangen sind, gehen zu lassen? Mhm. Halten wir dann nicht jemanden fest oder etwas fest, was biologisch eigentlich nicht festzuhalten ist?
Ja, das, das ist ein emotionales Extrembeispiel sicher, das Sie nennen, das die Forschung erst seit kurzem natürlich auch beschäftigt, sogenannte Deathbots. Ja, ist mittlerweile auch international zumindest ein Geschäftsmodell, genau, wo teilweise Personen schon vor ihrem Ableben Datensets zusammenstellen, Sprachaufnahmen mit der eigenen Stimme vorbereiten, damit das später vonstatten gehen kann, damit es quasi genug Datengrundlage gibt, damit eine KI mich als Person später simulieren kann. Oft ist das aber auch nicht der Fall, und wenn die verstorbene Person eigentlich gar nicht selbst zustimmen konnte, dass sowas passiert, ja, dann ist erstens einmal die Frage nach den Persönlichkeitsrechten. Ja, also ist das eigentlich ethisch okay, auch gegenüber dem Verstorbenen. Eine andere Frage betrifft sicher den Trauerprozess. Ja? Also verlängert das nicht potenziell auch Phasen der Trauer? Kann uns das wirklich darüber hinweg helfen, oder bleibt man dann zu stark in der Vergangenheit verhaftet? Wird sicher in den nächsten Jahren noch Forschung dazu geben. Also,
was ist Ihr Gefühl? Ihr Gefühl verbunden mit Ihrer Expertise dazu?
Ja. Bin mir nicht sicher, ob es den Menschen nachhaltig wirklich helfen kann, ja, über quasi diesen ersten Moment, wo man das Gefühl hat, man kann die Person irgendwie im Leben halten, hinweg. Mhm. Ja. Wie gesagt, es könnte sein, dass die Trauerphasen dadurch dann nicht abgeschlossen werden können. Es gibt aber noch andere kritische Aspekte dabei zu betrachten. Also auch bei solchen Angeboten stecken schlussendlich ja Unternehmen dahinter, mhm, die gewisse Geschäftsmodelle haben, ja, die dann vielleicht auf die Idee kommen, da Abo-Modelle zu aktualisieren, dass Menschen immer mehr zahlen, emotional quasi abhängig werden, mhm, von solchen Angeboten, wahrscheinlich auch bereit sind, dann mehr zu zahlen.
Es wäre ja schön, die Oma noch einmal zu hören, ja, oder natürlich den Vater noch einmal zu hören oder die Mutter, wie sie sagt, ich bin stolz auf dich.
Ja. Eine andere Frage ist auch, ne, wer gewährt mir eigentlich, dass da nicht andere Daten noch dazu geschummelt werden, wenn man so, mhm, möchte? Ja. Weil ich habe vorher erwähnt, diese Vermenschlichung von Maschinen, und das ist ein Spezialfall, wo das natürlich auch stattfindet, wo ich mit einer KI konfrontiert bin und mit der spreche, die mich eben an eine existente, mhm, oder früher existente Person erinnert oder diese simuliert. Je stärker ich anthropomorphisiere, je stärker Menschen solche Maschinen vermenschlichen, denen menschliche Eigenschaften zuschreiben, desto stärker potenziell auch der soziale Einfluss. Ja? Also, mhm, aus der Anthropomorphismus-Theorie gibt es die Annahme, dass besonders stärker vermenschlichte Maschinen deren Vorschläge, Ratschläge, was mir die so schreiben und sagen, dann auch für meine eigenen Entscheidungen, Handlungen, mhm, einflussreicher wird. Mhm. Wenn man das jetzt in einen quasi da einen negativen
Kontext setzt.
Ja, wenn man das jetzt in einen negativen Kontext setzen möchte, ist man natürlich beim Thema Manipulation. Mhm, und klar, es gab bereits Fälle, ja jetzt nicht mit sogenannten Deathbots, aber mit KI-Influencern in sozialen Netzwerken, mhm, wo viele User sehr stark soziale Beziehungen zu diesen KI-Personas wahrgenommen haben und die dann plötzlich politische Statements eingestreut haben, ja, diese, mhm, KI-Systeme, wo dann plötzlich Wahlempfehlungen für die eine oder andere Partei durch die KI kamen, mhm, mit der die User aber quasi eine sowas Ähnliches wie eine Freundschaft wahrgenommen haben. Mhm. Und je stärker ich mich sozial verbunden fühle mit so einem KI-System, desto mehr Gewicht, klarerweise, ist ja dann so ähnlich wie mit einer Freundin oder einem Freund oder Familienmitgliedern, desto mehr Gewicht bekommt auch, was mir die KI dann sagt. Und kann man da immer allen Unternehmen vertrauen, die vielleicht hinter solchen Systemen stecken?
Weil die eine Idee haben, auch Geld zu verdienen und ein Geschäftsmodell anzutreiben.
Ja.
Ein großes Anliegen von Ihnen ist ja auch, und das haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dieses Thema KI, künstliche Intelligenz, auch in die breite Gesellschaft zu bringen. Das heißt, allen Menschen das Wissen rund um die Technologie dahinter oder vielleicht auch rund um die Gefahren deutlich zu machen. Wenn ich Sie jetzt frage, um eine kurze Auflistung an Dingen, auf die wir vielleicht aufpassen müssen, was wären so die wichtigsten Punkte, die Sie dann meistens nennen, auch Ihren über 400 Studierenden, die momentan bei Ihnen in den Vorlesungssälen sitzen? Was sind die großen Gefahren, vor denen wir uns vielleicht in Acht nehmen müssen?
Ein Punkt, der sicher momentan einfach für viele relevant ist, vielleicht auch für die eine oder den anderen Hörer von dem Podcast, wenn man ChatGPT oder ähnliche Systeme nutzt, dann jedenfalls in den Privatsphäre-Einstellungen mal reinschauen und den Button, wo man zustimmen kann, dass die eigenen Gespräche, die man mit diesen Systemen führt, für das Weitertrainieren von KI genutzt werden dürfen, ausgrauen, also weghackeln sozusagen. Ja. Mhm. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass jeden Text, den ich bei ChatGPT oder bei anderen Chatbots reinschreibe, dass das archiviert wird, dass das in die Datenbank einfließt, mhm, und viele Menschen sind sich dessen aber nicht bewusst, schreiben in den Anfragen an solche Systeme auch reale Namen,
Daten, weiß nicht,
ganze E-Mails, E-Mail-Verläufe, Geldbeträge, Passwörter und so weiter rein. Also ich glaube, da sollte man aufpassen, aber bei einigen dieser Systeme hat man ja auch relativ quasi eigentlich simpel die Möglichkeit, das zu verbieten. Mhm. Ja. Genau, also das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich vielleicht auch mal die Frage stellt, was passiert mit meinen eigenen Daten, wie viel ist mir das wert, ein Gratis-System zu nutzen, wenn ich eigentlich dafür dann meine Daten herschenken muss, sozusagen, die dann vielleicht amerikanische oder asiatische Unternehmen in ihrer Datenbank drin haben und potenziell auch weiterverkaufen können. Genau, also das ist sicher momentan ein wichtiger Punkt, auch mal selber zu reflektieren, wie sehr vermenschliche ich vielleicht Maschinen, KI-Systeme, mit denen ich so zu tun habe, und kurz drüber nachzudenken, bin ja absolut für eine kritisch konstruktive Nutzung von KI, hat ja in ganz vielen Fällen auch sehr positive Auswirkungen, aber natürlich sollte man immer auch drüber nachdenken, wie vertrauenswürdig ist das System eigentlich, wie sehr kann ich mich auf den Output, auf die Resultate, auf die Ergebnisse, die mir eine KI ausspuckt, verlassen. Wer steckt da dahinter? Die KI selber hat keine Intentionen, aber es stecken in der Regel Unternehmen, Menschen dahinter, die oft schon Intentionen haben. Also einfach ein bisschen kritisch drüber nachdenken und sich selber einfach auch über KI informieren. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil es ist einfach eine sehr, sehr wichtige Gruppe an Technologien heute schon.
Die man nicht drumherum kommen, oder? Nein. Das können wir sagen, also an der Stelle.
KI wird nicht weggehen.
KI geht nicht weg. Wenn ich Sie jetzt ganz im Vertrauen sozusagen unter vier Ohren darum frage, was Ihre Lieblings-KI-Anwendung ist, im privaten oder im beruflichen, welchen heißen Tipp bekomme ich dann?
Ja, also in meinem Fall sind es wahrscheinlich Übersetzungsservices. Ja. Also ich muss sehr viele wissenschaftliche Texte oder E-Mails schreiben, in der Regel in Englisch. Mein Englisch ist ganz gut eigentlich, aber trotzdem gibt es da tolle KI-Assistenzsysteme, mit denen man Texte nochmal auf Grammatikfehler checken lassen kann oder die Satzstruktur nochmal ein bisschen verbessern kann. Also im Prinzip Text-KIs, aber insbesondere für Übersetzungen in verschiedene Sprachen, DeepL beispielsweise. Damit kann man mittlerweile auch, das ist was ich nutze, weil ich Vorlesungen oder Seminare sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch halte an der JKU. Mittlerweile kann man mit Systemen wie DeepL im Internet zum Beispiel auch Dokumente übersetzen lassen, so wie PowerPoint-Folien. Und auch da muss man natürlich wieder ein bisschen drauf aufpassen, gibt man dann die Dokumente der Firma dahinter?
Wem gibt man es?
Genau.
Wem gebe ich mein Wissen und mein Expertentum?
Absolut, absolut. Aber sowas ist für mich beispielsweise wahnsinnig praktisch und erspart man natürlich Zeit, wenn ich PowerPoint-Folien nicht einzeln selbst übersetzen muss, sondern dann nur mehr Korrektur lese quasi.
Ich spüre den Drang, mit Ihnen noch viele Stunden mehr über dieses Thema zu sprechen, denn ich habe das Gefühl, Sie wissen so viel und da wäre so viel noch wichtig für uns. Ich entlocke Ihnen dennoch zum Abschluss noch eine wichtige Frage oder eine wichtige Antwort. In aller Kürze, kurz und knackig, was ist KI für Sie und wahrscheinlich auch für uns als Menschen?
KI ist für mich ein praktisches Werkzeug.
Von dem man wissen soll, wie man es benutzt?
Natürlich, aber über die Risiken und Nebenwirkungen haben wir ja schon relativ ausführlich viel besprochen. Genau, aber dann kann ich anfügen, ein praktisches Werkzeug, das man kritisch, konstruktiv, informiert benutzen sollte.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Einblicke und für das Augenöffnen auch in dem einen oder anderen Bereich, wo wir vielleicht noch zu wenig hinschauen. Und darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns einige Sterne dalassen oder diesen Podcast in sozialen Medien weiterempfehlen oder via WhatsApp oder anderer Kanäle einfach weitersenden an Menschen, von denen Sie glauben, die sollten unbedingt dieses Gespräch mit Martina Mara und die künstliche Intelligenz einfach einmal wahrgenommen und gehört haben.